Moin Hamburg, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Jan Schlumberger und ich habe mir heute für unsere drei spannenden Oberthemen, die ich gleich nennen werde, unseren Chef-Investmentstrategen Bernd Schimmer eingeladen. Moin Herr Schimmer.
Moin, herzlich willkommen.
Herr Schimmer, unsere drei Themen, die ich gerne mit Ihnen einmal besprechen möchte, clustern sich so ein bisschen um das Thema Blick auf die Märkte. Ich würde gleich nochmal auf die ja aktuell ganz beeindruckenden Marktstände eingehen und lassen Sie uns da mal drüber sprechen, wie die Positionierung aussieht, was so die Treiber hinter den Märkten sind. Das so als ein Oberthema. Das zweite, ganz, ganz spannend, aufgrund der jüngsten Aussagen von der Frau Lagarde noch wesentlich relevanter geworden, ist das Thema Zinsentwicklung, Zinswelt, wo geht die Reise hin, worauf können wir uns dieses Jahr noch einstellen? Und das dritte große Thema würde ich gerne einmal so überschreiben mit dem Thema die Suche nach Alternativen. Also wir haben das Gefühl, wir merken, Marktteilnehmer schauen doch vielleicht nochmal bei den aktuell ja sehr stark bewerteten Märkten nach links und rechts, schauen vielleicht auf die ein oder anderen Edelmetalle oder anderen Varianten. Also lassen Sie uns da gerne nochmal drauf gucken, wo vielleicht auch Alternativen für Anleger und Anlegerinnen zu finden sein können. Also von daher, ich freue mich sehr drauf, die Themen mit Ihnen zu beleuchten. Starten wir doch gleich mal mit dem ersten Thema und das ist mal in Zahlen ausgedrückt, ich glaube 17.700 ungefähr im DAX, 38.500 im Dow Jones, 16.000 im Nasdaq. Also die Zählerstände auf den Indizes, die sprechen, glaube ich, ihre eigenen Sprachen oder ihre eigene Sprache. Geben Sie uns doch mal so ein bisschen Ihre Einschätzung. Wie kommt es dazu, dass wir da im Moment so stark unterwegs sind?
Also wenn ich jetzt sagen würde, das weiß ich auch nicht, dann müsste man ja von Berufsverfehlung sprechen. Und natürlich ist es so, dass, und da sind wir ganz großartig drin, dass Finanzmarktexperten besonders gut immer den Blick zurück, also das, was gewesen ist, erklären können. Und dann, das ist dann so, häufig Probleme haben, nach vorne zu gucken. Aber das ist ja eigentlich das, was unsere Kundinnen und Kunden wirklich interessiert. Aber der Blick zurück. Erste große Aussage ist, wir freuen uns über steigende Aktiennotierung, weil am Ende mehr das Kapital unserer Kundinnen und Kunden. Das ist erstmal gut. Ist es jetzt exorbitant in die Höhe gegangen? Das nun wirklich auch nicht. Sind wir noch in unserer angenommenen Spannbreite drin? Ja, sind wir. Sind wir am oberen Ende oder vielleicht auch schon einen Tropfen drüber hinausgegangen? Ja, sind wir auch. Aber eigentlich passt das noch so alles. Es gibt aber schon zwei, drei Dinge, die nach meiner Einschätzung auffallen. Erstens ist auffällig, dass mögliche, und da hatten wir einige negative Dinge, weggewischt werden. Also sie werden vom Markt nicht zur Kenntnis genommen. Das ist eher so ein bisschen besonders auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite zeichnen sich auch dadurch Trends aus. Wenn wir dann, das wünschen wir uns alle nicht, aber wir kennen das ja, Abwärtsentwicklungen nach unten haben, fragen wir uns auch, wenn ein positives Ergebnis oder Ereignis eintritt, warum reagiert der Markt da nicht drauf? Nee, er wischt es weg. Und derzeit ist es in der Tat so, dass nur die positiven Dinge nach meiner Einschätzung oder weitgehend gesehen werden. Und wenn man sich so Stimmungsindikatoren anguckt, auch Indikatoren, die die Sorglosigkeit der Investoren widerspiegeln, da gibt es da zum Beispiel den Gier-Indikator, dann ist das in der Tat so, die schlagen alle ziemlich weit nach oben aus. So, das ist also eher so ein bisschen dieses verhaltenstheoretische Muster. So sind nun mal Märkte. Wenn wir jetzt uns aber eher auf die mathematische Funktion begeben, muss man schon sagen, dass insbesondere die Berichterstattung zum letzten Jahr zurückliegenden Quartal in den USA ziemlich, ziemlich gut war. Also, wenn man ein Gewinnwachstum von 10% vorweisen kann, wobei im Vorfeld die Erwartungen bei 4,5% gewesen sind, dann ist das schon eine tolle Rate. Also mit anderen Worten, die Unternehmen konnten zu 76%, und das ist wirklich viel, die Gewinnerwartungen, die waren schon relativ gut, nochmal übertreffen. Natürlich dabei der beste Sektor Technologie mit 89% oberhalb der Prognosen. Also richtig, richtig gute Werte. Vor dem Hintergrund muss man sagen, die amerikanischen Aktien, die amerikanischen Unternehmen haben geliefert und ein Stück weit ist genau das auch das Resultat. So ein bisschen anders ist das, glaube ich, in Europa. Ich habe das auf einen anderen Platz vor kurzem mit Mysterium überschrieben. Weil da verstehe ich das nicht wirklich, dass wir insbesondere, auch wenn wir uns nicht nur den DAX, sondern auch den Eurostoxx angucken, da ja nicht wirklich weit hinten dran liegen. Denn, da muss man auch sagen, in Europa war es tatsächlich so, dass die Erwartungen ziemlich mies, was die Gewinne anbelangt, bei -8% waren. Es sind dann am Ende -6% geworden. Und lediglich 51% der Unternehmen konnten die Gewinnerwartungen schlagen und 42% lagen sogar darunter. Mhm. Also ein komplett heterogenes Bild. Vor dem Hintergrund glaube ich, meine ich, dass die Europäer wohl in der Tat ein bisschen weit vorweggelaufen sind, dass es da eher mal zu einer Konsolidierung kommen müsste. Aber wir wissen alle, Nabel der Welt ist und bleibt die Wall Street. Die zieht natürlich dann eben halt auch die europäischen Märkte mit. In den USA ist es weitgehend trotz der hohen Bewertung erklärbar. In Europa bleibt es für mich immer noch dieses bereits genannte Mysterium.
Sagen Sie, strategisch sind wir da ja ganz eindeutig positioniert. Langfristig führt an der Aktie kein Weg dran vorbei. Daraus ergeben sich dann ja noch die ein oder anderen Aufteilungsideen, wie ob man sie regional, wir haben jetzt hier gerade einmal die Aufteilung mit Europa bzw. Deutschland und den USA gehabt, auch aufgrund der Aktienstile, ob wir uns in Substanzwerten bewegen oder ob wir uns in Wachstumswerten, die ja klassischerweise eher in den USA verortet sind, bewegen. Aber sagen Sie, das ist ja die Strategie auf der einen Seite, also der strategische langfristige Horizont. Würden Sie uns sonst noch mal ein bisschen was zu taktischen, also zur kurzfristigeren Positionierung sagen?
Die ist eigentlich nicht so fürchterlich viel anders. Also, weil man muss halt sehen, dass dieser unglaubliche Boost im Bereich der Technologiewerte, wir nannten sie ja zum Jahreswechsel die fantastischen Sieben, mittlerweile eben halt nicht mehr die fantastischen Sieben sind, sondern es ist eigentlich fast mehr oder weniger ein Unternehmen.
Die fantastischen Eins.
Genau, die fantastischen Eins, was diese Kraft an den Börsen überträgt. Vor dem Hintergrund muss man natürlich auch sagen, dieses Unternehmen, das ist super aufgestellt und da passt natürlich derzeit auch alles. Aber wenn man sich so ein bisschen BWL erstes Semester zurückerinnert, ist das natürlich schon so. Da, wo es viel Geld zu verdienen gibt, da versuchen sich als Anziehungspunkt auch andere Unternehmen dran. Wenn man insbesondere jetzt im Hardware-Bereich, also in der Chip-Industrie, das mal so ein bisschen nachvollzieht, dann ist es in der Tat so, dass dieses eine Unternehmen sicherlich über kurz oder lang nicht ein reiner Monopolist bleiben wird. Das heißt, man wird sich den Kuchen teilen. Vor dem Hintergrund wird das immer enger. So. Und insofern ist auch da und bleibt auch mein Ratschlag, auch wenn natürlich Wachstumswerte, wenn sie denn so wollen, und insbesondere diese wenigen, den Markt brutal outperformed haben, bleibt meine Devise. Das wird sich auch wieder ändern, wenn dann eben halt andere Trends eintreten und es kommt dann irgendwann mal zu dieser besagten Enttäuschung, dann ist die Bewertung entsprechend hoch und dann dürften die Rückschläge auch deutlich stärker ausfallen, als es dann eben halt bei Substanz oder strukturellen anderen Wachstumswerten der Fall sein wird. Also vor dem Hintergrund diese Stilneutralität, das ist, glaube ich, nach wie vor ein guter Ratgeber, weil wir kennen die Zukunft alle nicht und wir müssen eben halt auch sagen, ein bisschen Substanz und da eben halt auch dann in Teilen vielleicht auch die älteren Geschäftsmodelle, das stabilisiert schon.
Mhm. Kommen wir von der Stilneutralität zu den Zinsen. Da hat ja die Aussage der Frau Lagarde in der letzten Woche doch nochmal die ein oder anderen Zinsbewegungen ausgelöst. Ich kann sie quasi schon in meinem rechten Ohr gleich hören, wo sie sagen werden, ja, aber welcher Zins denn? Es gibt ja nicht nur den einen Zins. Aber lassen Sie es doch einmal zusammen auf die Zinslandschaft schauen. Wie sieht es da mit möglichen Veränderungen, möglichen Zinssenkungen aus? Wie wird sich da die EZB ganz besonders positionieren?
Ja, spannend und natürlich auch mit Hochdruck erwartet, was denn unsere Notenbankpräsidentin so von sich gibt, aber eigentlich nicht wirklich überraschend. Also das soll jetzt auch nicht überheblich klingen, für uns nicht überraschend. Wir glauben, dass die Zinssenkungserwartungen im Vorfeld vielleicht so ein bisschen stark ins Kraut geschossen sind. Da wurden von den Märkten antizipiert in der Spitze, dass wir 7, teilweise sogar bis zu 8 Leitzinssenkungen haben. Das ist ja, also kalendarisch ist das schon fast nicht mehr möglich gewesen. Also man hätte dann Zinsschritte oberhalb von 25 Basispunkten vornehmen müssen. Das ist zurückgeholt worden. Und die Aussagen, und da sind sich eigentlich mehr oder weniger alle Finanzmarktakteure jetzt einig, dass eben halt dieser mögliche erste Zinsschritt, das ist ja immer noch im Bereich des Möglichen, dass der dann eben halt im Juni erfolgen soll. und dass dann möglicherweise 2, vielleicht auch 3 weitere im Jahresverlauf dann folgen, so dass wir insgesamt, das ist auch dann unsere Prognose, in etwa 3 bis 4 Leitzinssenkungen von der EZB sehen werden. Ähnliches ist auch von den amerikanischen Währungshütern zu erwarten. Also das wird mehr oder weniger nach meiner Einschätzung ein Gleichschritt sein, wenngleich die Bedingungen nicht wirklich synchron sind. Mhm. In den USA ist das sehr komfortabel. Die Amerikaner wachsen, wie wir erwarten, von allen, muss man ja ehrlicherseits sagen. Die marschieren durch. Der Arbeitsmarkt, auch wenn wir jetzt eine leichte Erhöhung in der Arbeitslosenquote jetzt am Freitag hatten, aber bei knapp 4% ist das immer noch eine knackige Vollbeschäftigung. Die Wachstumsraten sind gut. Preise sind eigentlich immer noch ein bisschen zu hoch. Das heißt, Herr Powell, der Notenbankpräsident, kann ganz ruhig abwarten und dann zur Tat schreiten, wenn er denn gedenkt, auch was tun zu müssen, weil möglicherweise die Konjunktur ein bisschen nachlässt. Bei Frau Lagarde und in Europa ist es anders. Klar, rote Laterne haben halt die Deutschen. Deutschland ist das wichtigste Land mit großem Abstand in der Eurozone. Da ist man natürlich eher gemüßigt zu sagen, ja, wir müssen der Konjunktur mal ein bisschen helfen. Aber Frau Lagarde hat auch gesagt, es gibt eine Kompassnadel und diese Kompassnadel Richtung Norden heißt Preisstabilität. Und da sind wir noch nicht da, wo wir eigentlich sein müssen, um eben halt auch keine Fehlinterpretation zu machen. Nichts wäre schlimmer, als wenn wir vielleicht zu früh die Zinsen senken, dann aber sehen, dass insbesondere vom Dienstleistungsbereich es eben halt über die Löhne doch Preissteigerungen gibt, die sich in den Preisen festsetzen. Und am Ende dieses harte Wort Lohnpreis, Lohnspirale dann nach sich tragen. Vor dem Hintergrund, man wird abwarten, dass man a lot of information, hat sie gesagt, haben wird zum Juni. Und dann wird es wohl so sein, wenn das alles gut läuft. Da vielleicht noch eine Ausprägung. Kann es denn eigentlich wirklich besser werden, also mehr Zinssenkung? Nee, glaube ich nicht. Kann es theoretisch auch eine negative Überraschung geben? Ja, kann es. Wenn die Preise nicht stimmen, dann können die Notenbanken, wenn es nicht einen schlimmen externen Faktor gibt, den können wir ja nie benennen, wollen wir auch nicht benennen, hoffen wir auch nicht drauf, aber dann können die Notenbanken nichts machen. Dafür waren die Preissteigerungsraten jetzt in der näheren Vergangenheit einfach viel zu hoch. Die müssen gucken, dass sie Glaubwürdigkeit zurückgewinnen und die müssen gucken, dass eben halt diese 2%, die sie ja nicht nur anvisiert haben, die sie in den Zielen haben, dass die auch wirklich erreicht werden. Also so ein bisschen auf Neudeutsch, das ist asymmetrisch. Es kann so gut kommen, wie derzeit erwartet, wie eben auch von mir gesagt. Es kann da aber auch noch eine Enttäuschung kommen, wenn das mit den Preisen nicht klappt.
Mhm. Trotzdem, und den Appell werde ich nicht müde, immer wieder, wenn wir über das Thema Zinsen sprechen, herauszuhalten, trotzdem hier auch nochmal der ganz klare Appell, die Zinssenkungsideen werden ja tatsächlich greifbarer. Ich bin bei Ihnen, dass es die eine oder andere Bewegung in die nach links oder rechts geben kann, aber ganz klar der Appell, sich das Zinsplateau, ich glaube, so haben Sie es damals mal genannt, auf dem wir uns aktuell befinden und auch das Zinsniveau, dass wir uns aktuell noch in die Vermögensanlage einkaufen oder dort einbauen können, sich zu versuchen, solange es die eigenen Präferenzen zulassen, in genau das einzubauen, nämlich oder zu sichern, also tatsächlich versuchen, über die Tagesgelder hinaus, wenn es tatsächlich um das Thema Vermögensanlage geht, langfristiger zu werden, wie gesagt, so ist die eigenen Präferenzen möglich machen, aber vielleicht doch mal zu versuchen, in die etwas längeren Laufzeiten und Zinslaufzeiten zu bekommen, weil es einfach absehbar wird, dass wir dieses Zinsniveau, auch dieses Zinsniveau für längere, ob das Sparbücher, Spargelder, Anleihen, die durch die Bandweite hinweg nicht mehr unbedingt haben werden. Das ist mein Wort quasi dazu. Haben Sie dem etwas hinzuzufügen? Sonst würde ich zu unserem dritten Punkt kommen.
Das passt schon. Wir haben eine neue Welt. Wir haben Gott sei Dank diese Niedrigzinsphase mit diesen abstrus niedrigen Zinsen, die haben wir verlassen müssen aufgrund der Inflation. Das war ja nicht freiwillig. Und derzeit ist es halt so, wenn wir erwarten, dass die mittelfristige Preissteigerungsrate oder auch Inflation zwischen 2 und 2,5%, vielleicht eher bei 2,5% sein wird. Und wenn wir es schaffen, mit Anleihen sehr guter Qualität, um die 3% zu erzielen, haben wir das Vermögen real gesichert und wir haben auch einen kleinen Aufschlag, sodass wir das Vermögen mehren können. Das haben wir lange Zeit nicht gehabt und insofern muss man ganz klar sagen, sind Anleihen attraktiv. Gehen wir dann ein bisschen stärker ins Risiko und das kann man, glaube ich, machen. Gehen wir in den Bereich der Unternehmensanleihen, dann gibt es halt noch einen Schnaps mehr. Da haben wir ein gewisses Kreditrisiko, aber der gesamte Strauß der Anleihen bietet einfach das an Attraktivität, was in Teilen, jetzt mal eher so ein bisschen taktisch gesprochen, vielleicht der Aktienmarkt aufgrund der erreichten Kurse derzeit nicht bietet. Also insofern, wir haben eine gute Alternative und diese Alternative kann man unter anderem im Bereich der Anleihen finden.
Sehr gut, vielen, vielen Dank für den Zusatz dafür. Was wir im Moment sehen am Markt oder was man zumindest interpretieren kann im Markt und das interpretieren anhand zum Beispiel des Goldpreises, aber auch so ein bisschen der Suche nach Alternativen und damit hätte ich jetzt den dritten Punkt von uns ein bisschen überschrieben, ist, dass sich der ein oder andere Marktteilnehmer, der doch vielleicht nochmal nach links oder rechts wendet. Wir sehen es im Goldpreis, der tendiert zum Zeitpunkt der Aufnahme bei 2.185 US-Dollar. Wir sehen es aber auch in Währungen, die wir im Kryptobereich sehen, also zum Beispiel Bitcoin tendiert im Moment um die 70.000 Dollar, Ethereum auch sehr, sehr stark. Herr Schimmer, was hat es damit so auf sich? Sind das tatsächlich die Suche nach Alternativen von Marktteilnehmern oder gibt es da noch andere Hintergründe bei? Da vielleicht das Thema Krypto doch ein bisschen ausgespart, weil das würde einen ganzen Podcast mit sich ziehen. Ich habe es hier nur als Beispiel genannt, um zu zeigen, dass sich ja auch um die reinen Aktien und Anleihenmärkte das eine oder andere tut und bewegt.
Ja, da ist am Ende, glaube ich, viel Spekulation und viel an Vermutungen dran. Aber es ist in der Tat so, wenn man eher sagt, dass die Aktienmärkte, und das heißt eben ganz sicher nicht, dass das jetzt irgendwie ein Crash oder eine sehr, sehr starke Bewegung nach unten kurz bevorsteht. Aber wenn die Luft nach oben eben halt dünner wird, dann guckt man sich halt um. So. Und diejenigen, die jetzt sehr solide unterwegs sind, das sind Kapitalsammelstellen, Stiftungen und, die finden dann eben halt ja ein wunderbares Reservoir im Bereich der Anleihen. Diejenigen, die aber eher sagen und in Teilen vielleicht auch ihren Kunden höhere Renditen durch eine hohe Aktivität bieten müssen, die schielen dann ja auch in der Tat mal eher nach links und nach rechts und da gehört der Kryptomarkt ganz ehrlich dazu. Aber es ist auch völlig klar, jetzt hier mal eben im Halbsatz den gesamten Kryptomarkt zu verfrühstücken, das macht wenig Sinn. Zudem haben wir im Kryptomarkt natürlich nach wie vor das große Problem, dass wir nicht ansetzen können bei dem Thema Bewertung. Was ist er denn nun wert, der Bitcoin? Ne? So, da gibt's mittlerweile gibt es Ansätze, aber so richtig nachvollziehbar ist das Ganze nicht und die Meinungen gehen ja nach wie vor extrem stark auseinander. Ich habe letztens auch von einem sehr prominenten Fondsmanager gehört, ja, wir machen das, aber wir wissen auch, dass das auf Null gehen kann. Ja, und das zeigt vielleicht auch diese Riesenspannbreite, die damit einhergeht. So, das ist das eine Thema. Das andere Thema, Gold und Rohstoffe. Bei diesem Thema sind wir ja positioniert. Ich bin ja ein Freund, darf das ja auch verantworten, der strategischen Allokation. Und in der Tat ist es so, das gilt jetzt nicht für jeden Kunden, aber so für unseren Kunden, der sich so in der Mitte befindet, was die Risikoaversion, aber auch das Risikonehmen anbelangt, da ist es so, dass wir sagen, 5% in Rohstoffen, das wäre eigentlich strategisch von unserer Seite aus ein gutes empfohlenes Gewicht. Muss man dann im Einzelfall immer nochmal sehen, aber diese 5% sind es. Bei diesen 5% ist es so, dass wir das aufteilen. Hälftig, sagen wir, machen wir das in Metallen, in Rohstoffen, insbesondere in Metallen, die davon profitieren, wenn wir unsere Infrastruktur umbauen. Also weg vom Fossilen hin zur Elektrifizierung. Und das gilt zu dem Thema Mobilität. Das ist aber auch das Thema von erneuerbaren Energien, von Speicherung und natürlich auch von den Energielieferungen, also von den Trassen, von den Stromleitungen und. Braucht man immer und überhaupt, insbesondere Kupfer, aber auch sehr, sehr viele andere Metalle. Das finden wir gut. Das muss man aber auch sagen, weil es den einen oder anderen vielleicht einen kleinen Rückschlag gegeben hat, hat sich nicht so besonders positiv entwickelt. Das andere große Thema ist das Thema, so und das ist so alt wie die Finanzanlage oder vielleicht sogar noch älter, ist das Thema Gold. Wann profitiert eigentlich Gold? Gold profitiert immer dann, wenn wir große Unsicherheiten haben. Gucke ich mir jetzt die Geopolitik an, würde ich sagen, ja, davon haben wir leider genug. So, wir kennen sie alle, ob das die Auseinandersetzung USA, China, Europa, China, Taiwan, ob das der Ukraine-Krieg ist, der unsägliche, ob das eben halt Israel das Pulverfass im Nahen Osten ist. Also da gibt es wirklich, wirklich genug Unruhe und es gibt auch nicht den roten Faden. Also vor dem Hintergrund müsste Gold eigentlich Schubkraft entwickeln. Wenn wir uns allerdings die kurzfristigen Zinsen ganz aktuell angucken, müssen wir auch sagen, Gold liefert ja kein Coupon, keine Verzinsung. Vor dem Hintergrund würde ich ja eigentlich jetzt immer kurzfristige Anleihen oder eben halt auch in den USA, und am Ende ist der Nabel der Welt, Hamburg ist die schönste Stadt, ist aber nicht der Nabel der Welt, was den Finanzmarkt anbelangt, das ist und bleibt die Wall Street, da sind wir bei rund 5,5% im kurzfristigen Bereich, also oberhalb von 5%, weil da ist der Notenbankzins. Das heißt, das ist schon mal ein schwerer Brocken, wo Gold gegen angehen muss. Mhm. Dennoch hat Gold es geschafft, neue historische Höchstkurse, das ist technisch, also markttechnisch gesprochen, ist das immer das größte und auch das aussagekräftigste Kaufsignal überhaupt. Woran liegt's? Es liegt wahrscheinlich genau an diesen geopolitischen Unruhen. Es liegt daran, dass mehr und mehr Notenbanken, vielleicht auch aus Staaten, die wir nicht unbedingt als unsere Freunde bezeichnen würden, natürlich sehen, was mit Geldern, die Verwahrung dann eben halt zur Verwahrung dann eben halt aufgenommen worden sind, passiert. Sie werden sanktioniert. Man hat keine freie Verfügungsgewalt mehr darüber. Also man schichtet um, weniger US-Dollars und mehr Gold. Das führt zu einer immensen Nachfragesteigerung. Und möglicherweise ist es auch so, dass diese Nachfragesteigerung, weil sie von den Notenbanken kommt, dementsprechend auch keine Eintagsfliege ist. Also, das war eine lange Rede, um das zusammenzufassen. Es gibt einen Kaufimpuls. Wir sind dort positioniert und aufgrund dieses Kaufimpulses kann man sicherlich drüber nachdenken, insbesondere dann, wenn man da noch gar nicht positioniert ist. Oder aber, wenn man nicht sehr stark positioniert ist, diese Position in Gold derzeit leicht auszubauen. Hm. Ist ein bisschen überraschend. Also wir sind nicht davon ausgegangen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, dass der Goldpreis es schafft, darüber hinaus zu gehen. Aber der Impuls ist halt da. Es ist, wie es ist.
Mhm. Es ist, wie es ist. Das finde ich, ist ein sehr schöner, auch vielleicht, wenn man gar nicht so beabsichtigt, aber ein sehr schöner Abschluss für diesen Podcast, weil wir tatsächlich durch die drei großen Themen, die wir uns am Anfang gesetzt haben, durch sind. Also von daher erstmal vielen, vielen Dank, Herr Schimmer, für die guten und wichtigen Ausführungen zu dem, was aktuell an den Märkten und auch in der Konjunktur beziehungsweise an den Zinsmärkten passiert. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast@hasper.de oder besuchen Sie uns auf www.hasper-kapitalmarkt.de. Dort finden Sie jederzeit digital druckfrisch die neuesten Analysen und Auswertungen rund um den Kapitalmarkt und die Konjunktur. Und ja, ich freue mich auf den nächsten Podcast, der wie immer am jeden zweiten Donnerstag im Monat herauskommen wird. Und gerne auch wieder mit Ihnen, Herr Schimmer.
Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich für die Moderation. Mir hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.